Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Frauen, die älter sind als 55, gibt es in Deutschland sehr viele. Millionen Frauen mit ganz unterschiedlichen Biografien und Lebensläufen. Aber wo sind diese Frauen in Filmen und Serien? Das fragt sich die Schauspielerin Gesine Zukrowski. Sie sagt:
Es klafft eine große Lücke in diesem Alter, Mitte 50 bis Anfang Mitte 60. Da hört die Fantasie der Erzählenden auf. Die erzählte Figur Mitte 50 bis Anfang Mitte 60 gibt es einfach nicht.
Die Schauspielerin Gesine Zukrowski will das ändern und engagiert sich für ein realistischeres Frauenbild in Film und Fernsehen. Was sie schon erreicht hat und wo sie noch Luft nach oben sieht, das hören Sie gleich hier in Kultur heute. Zuerst aber schauen wir in die USA, wo man sich in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump ernsthaft fragen muss, wie frei ist die Kultur in diesem Land noch, wenn mittlerweile sogar Museen Infotafeln entfernen lassen, die auf die Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hinweisen. So geschehen gerade in der National Portrait Gallery in Washington. Dort hängt jetzt stattdessen eine neue Infotafel, die die Amtsenthebungsverfahren nicht mehr erwähnt. Ein kleiner Lichtblick ist in all dem das Theaterfestival Under the Radar in New York, also in der Stadt, die seit kurzem von einem Trump-Kritiker regiert wird, von Bürgermeister Sohran Mamdani. Under the Radar ist mittlerweile das größte internationale Theaterfestival in den USA, hat in diesem Jahr aber zu kämpfen mit den vielen Einreise- und Visabeschränkungen der Trump-Regierung. Aber das Festival läuft und Andreas Roberts berichtet über die ersten Veranstaltungen.
Los Angeles 1983. Der schwarze Rapper Roger Genver Smith wird nach einem Konzert von einem jungen Mann angesprochen. Er möge dessen Texte, ob er sich vielleicht mal mit ihm treffen wolle. Sein Name? Jean-Michel Basquiat. Der berühmte New Yorker Künstler lebte damals für 2 Jahre in L.A., um in Ruhe zu malen und Ausstellungen vorzubereiten.
He invited me very generously into his studio where he was working.
Basquiat lud Smith in sein Atelier ein und malte, während Smith über Shakespeare und Frederick Douglass improvisierte. Es entstand eine Freundschaft, die bis zum frühen Tod Basquiat 5 Jahre später dauern sollte. Smith wurde später ein bekannter Spike Lee-Schauspieler. In einem einstündigen Spoken-Word-Monolog erinnert Smith an seinen Freund und was es bedeutet hat, in der politischen Atmosphäre der 80er Jahre als schwarzer Mann aufzuwachsen. Seltene persönliche Einblicke in die Biografie dieses einzigartigen Malers, der nur 2 Blöcke vom Theater entfernt an einer Überdosis starb. Das Under the Radar Festival findet wie in den letzten Jahren überall in der Stadt statt. Das Programm entsteht im Dialog mit den DramaturgInnen der Aufführungsorte. Für Gründer Mark Russell ist das Festival ein Stück Hoffnung.
This is the most serious time, the most concerning ever.
Es ist völlig unfassbar, was gerade passiert. Und doch sind die Arbeiten hier in gewisser Weise noch stärker und mutiger geworden. Alles sieht so düster aus, aber bei diesem besonderen Festival findet man viel Licht.
Everything looks so dark, but you'll find a lot of light in this particular festival.
This house is 351 individuals.
Das Ensemble The Team aus Brooklyn beschäftigt sich mit US-amerikanischer Geschichte und was es bedeutet, gerade jetzt in diesem Land zu leben. Ihr neues Stück Reconstructing, das am Brooklyn College uraufgeführt wird, ist ein Abend wie ein Flickenteppich. Es geht um die schwierige Wiederaufnahme einer Theaterproduktion nach George Floyd, Covid und Donald Trump, um die Dekonstruktion der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die sich Reconstruction nennt, und um eine schwarze Komponistin und einen weißen Perkussionisten, die sich immer wieder fragen, ob sie angesichts ihrer unterschiedlichen Realitäten eigentlich an demselben Tisch sitzen.
Welcome, welcome.
Die 6-köpfige Truppe macht dazu wunderbare Musik, diskutiert, tanzt und entwickelt nicht ohne Ironie die Fantasie einer post-woken Welt, die auf ein Miteinander setzt. Eine Welt, die sich ihrer Vergangenheit bewusst ist. Ein anderer Spielort, das Kierbaugh Center der New Yorker Universität und eine ganz andere Welt. Mario Banuschis Inszenierung Mami, die letzten Sommer beim Theaterfestival in Avignon gefeiert wurde. Der junge albanische Regisseur zeigt eine poetische Meditation zum Thema Muttersein. Der Titel: eine Verschmelzung des Wortes Mutter und Essen. Auf der Bühne eine kleine graue Hütte und eine einsame Straßenlaterne. Der Boden besteht aus Mulch und Sand, über dem Ganzen die Illusion einer Nebelbank. Wie Tänzer bewegen sich die oft nackten Figuren in einem gleichmäßigen, stillen Rhythmus und entwickeln dabei immer wieder starke Bilder. Ein Mann wechselt die Windeln einer alten Frau und füttert sie. Eine Schwangere bringt unter Schmerzen ein Kind zur Welt. Eine Hebamme schüttet weiße Milch in ein Wasserbassin, in dem sich kurz vorher eine junge Frau zu ertränken versucht hat. Immer wieder ertönt eine einzelne Kirchenglocke. Ein junger Mann spielt für seine Mutter auf einer Klarinette. Ein toller Abend, ungewöhnlich aufwendig produziert für ein experimentelles Theaterfestival. Zurück in Brooklyn. In der Lobby des Brooklyn College lässt es sich New Yorks neuer Bürgermeister Soran Mamdani nicht nehmen, dem Festival zu danken, dass es Freikarten ausgibt. 1500 insgesamt. Günstige Theaterkarten, so sagt er, gehören zu seinem Wahlversprechen, die Stadt wieder erschwinglicher zu machen. Menschen hätten ein Recht auf Theater. Darin sind sich der Bürgermeister und die Festivalleitung einig.
Das Theaterfestival Under the Radar in New York. Andreas Roberts war für uns dort. Ab Mitte 40 wird's schwierig mit den Jobs. Das ist ein Satz, den man von männlichen Schauspielern nicht so oft hört, von Schauspielerinnen dafür umso öfter. In der Filmbranche wird es für Frauen ab einem gewissen Alter deutlich schwieriger, Rollen zu bekommen. Und wenn, dann seien diese Rollen oft voller Klischees, kritisiert die Schauspielerin Gesine Zukrowski, die heute unser Gast ist in unserer Reihe
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Gesine Zukrowski ist Jahrgang 1968, also jetzt 57, und sie vermisst in deutschen Filmen und Serien realistische Frauenfiguren in ihrem Alter. Darum hat sie gemeinsam mit der Journalistin Silke Burmester die Initiative Let's Change the Picture gegründet, die sich für ein stimmigeres Frauenbild in Film und Fernsehen einsetzt. Ich habe Gesine Zukrowski vorhin gefragt, was für Frauenfiguren sie denn gerne mehr sehen würde in deutschen Filmen und Serien.
Also wir wollen überhaupt erstmal Frauen sehen. Also das ist mal das Grundsätzliche. Silke und ich haben für die ARD Digetto 2023 auf deren Wunsch eine Analyse ihres Programmspiegels vorgenommen aus dem Jahr 2022. Mhm. Da haben wir uns 67 Produktionen angeguckt und das alles mal durchgerechnet. Und dabei ist uns etwas aufgefallen, was uns so konkret auch nicht klar war, dass es schon eine Verbesserung gibt. Also Frauengeschichten zwischen 40 und 50 sind schon anders erzählt worden. Da gab es auch mal die eine oder andere Heldin, ne? Also so eine, was weiß ich, eine Landwirtin, die dann aktiv wird mit ihren Freundinnen und so. Also da ist mehr passiert schon. Aber es klafft eine große Lücke in diesem Alter, Mitte 50 bis Anfang Mitte 60. Da hört die Fantasie der Erzählenden auf. Oder nicht der Erzählenden, muss ich konkretisieren. Also es gibt schon AutorInnen, die diese Geschichten erzählen, aber die hören dann eben von Sendern und den EntscheiderInnen immer so, nee, das, also eine Frau mit 58 will der Zuschauer nicht sehen und die Zuschauerin. Deswegen machen wir das jetzt, diese Figur mal 10 Jahre runter. Und so sukzessive verschwinden einfach, selbst wenn es diese Geschichten gibt, diese erzählten Figuren, die Frauen, die uns Vorbild sein könnten.
Was wären das denn für Frauen? Also vielleicht können Sie das einfach mal konkret machen anhand von ein, zwei Beispielen. Welche Frauen würden Sie gerne sehen in dieser Altersklasse in Film und Fernsehen?
Ja, uns alle. Also 21 Millionen Frauen in Deutschland sind über 47. Das sind 21 Millionen Geschichten. Also es gibt hunderte Geschichten. Was passiert Frauen mit Mitte, Ende 50? Das ist ja das Alter. Wenn man Kinder hat, sind die aus dem Haus. Man stellt sich vielleicht noch mal neu auf. Man ist in den Wechseljahren. Die eine oder andere Frau hat ja auch damit zu tun und muss damit umgehen. Da gibt es ja überhaupt nur ganz klischierte Bilder. Also weg von den Klischees. Und das kann ja was ganz Positives sein. Also wir nennen das gerne Coming of Middle Age, also die zweite Pubertät, die man als Frau sehr heftig durchleben kann. Und das ist was unglaublich Spannendes. Und ich möchte Frauen in diesem Alter sehen, wie sie umgehen und mit all dem, was die Gesellschaft bietet. Also es gibt unzählige Geschichten.
Ja, also es geht auch darum, dass es einfach ein vielfältiges Frauenbild ist, vielfältig, weil das in der Realität ja natürlich auch so ist.
Ganz genau.
Schauspielerin ist ja ein Beruf, den man, nehme ich jetzt mal an, macht, weil man ihn liebt und weil man sich auch sehr damit identifiziert. Wie fühlt sich das an, wenn man dann irgendwann so ab Mitte, Ende 40 merkt, okay, jetzt ist meine Arbeit plötzlich nicht mehr so gefragt oder ich darf eben nur noch diese klischeehaften Rollen spielen?
Also da muss ich auch sagen, das fängt schon viel früher an. Die klischeehaften Rollen spielen wir Frauen ja vom Berufsbeginn an. Die Klischees bestimmen unsere Figuren, die wir spielen. Das heißt, Das ist nicht so, dass man plötzlich Ende 40 ist und denkt, huch, plötzlich kommt hier eine klischierte Frauenfigur. Ne? Also damit setzen wir uns ja die ganze Zeit schon auseinander. Nur haben wir jetzt eine Zeit, in der glücklicherweise Frauen anders zugehört wird. Die Frauen werden anders wahrgenommen. Es gibt eine Quote, die noch nicht wirklich erfüllt ist, aber es wird sich bemüht, dass sich was ändert. Und was hat es schon gebracht? Es hat gebracht, dass mittlerweile auch an vielen entscheidenden Positionen schon Frauen sitzen, die das Gleiche wollen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema Arbeit und auch zu der Frage, wie sich die Arbeit für Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter verändert, was wären da sozusagen Strategien, um damit irgendwie auch umzugehen? Also es gibt ja ein Beispiel aus den USA, Reese Witherspoon, die selbst eine Produktionsfirma gegründet hat, um weiterhin auch als ältere Frau interessante Rollen zu spielen. Wäre das was, was Sie sich auch vorstellen könnten, oder können sich sowas nur reiche Hollywood-Stars leisten?
Ja, also de facto ist das so. Also um zu produzieren, braucht man Geld und das ist sehr risikobehaftet. Die Filmbranche hat ja eher ganz große Probleme. Also die Leute, die sowieso schon seit Jahrzehnten produzieren, haben Existenzängste, weil es die Förderung nicht gibt und weil es einfach die Geldgeber nicht gibt. Wir haben kein gewachsenes System hier in Deutschland von privaten Geldgebern für Filme. Das ist eben in Amerika, in Hollywood anders. Wenn hier die Filmförderung wegfällt und es eben diese Zuschüsse nicht gibt, dann liegt ja eine ganze Branche brach und die liegt gerade brach. Also deswegen jetzt gerade als Schauspielerin mit Ende 50 zu sagen, ich gründe jetzt eine Produktionsfirma hier in Deutschland mit diesen Bedingungen, das wäre sehr naiv, muss ich ehrlich sagen.
Was bleibt dann? Also vielleicht kennen Sie ja auch aus Ihrem Umfeld andere Schauspielerinnen, denen es ähnlich geht. Was für einen Umgang haben Sie damit gefunden oder auch was für Strategien, um was zu verändern?
Also mein Weg ist auf jeden Fall der, dass ich mit der Silke Burmeister zusammen, also wir haben ja nicht nur die Kampagne gegründet, sondern wir geben Workshops, um zu sensibilisieren, dass andere Geschichten erzählt werden. Erfreulicherweise lief ja zum Beispiel letzten Sonntag ein Tatort, in dem es ganz viele ältere Frauenfiguren gab. Also es ist sichtbar, auch wenn wir mit den Redakteuren sprechen, dass da was passiert. Wir sind mit Filmhochschulen im Gespräch, auch um dort zu sensibilisieren. Das wird hoffentlich auch dieses oder nächstes Jahr zustande kommen und so weiter. Was meine Kolleginnen angeht, was jetzt grundsätzlich diesen Beruf angeht, wo man von vornherein, wenn man schon als junge Schauspielerin startet, weiß, das hat bisher eigentlich ein Ablaufdatum, ist es so, dass die meisten entweder irgendwann mit Anfang 40 nochmal einen anderen Beruf erlernen. Es gibt ganz, ganz viele, die dann, was weiß ich, eine Freundin von mir hat Jura studiert, die ist jetzt Justiziarin an einem Theater. Es gibt alles Mögliche, es gibt alles. Das ist wie aber in jedem anderen Beruf auch. Also wenn es in meiner Branche nicht mehr klappt, dann muss ich halt woanders hingehen. Ich persönlich habe jetzt wahnsinnig viel Glück. Ich komme ja vom Theater, ich spiele wahnsinnig viel Theater. Ich habe eigene Programme und ich schreibe auch Drehbücher und so weiter. Also ich habe mehrere andere Quellen, wie ich auch arbeiten kann und auch Geld verdienen kann und so weiter. Also man muss sich da in dem Sinne keine Sorgen machen, aber man muss natürlich schon sehr flexibel sein. Ne? Aber das weiß man, wenn man in den Beruf geht.
Ist es am Theater denn besser?
Nein, das kann man auch nicht verallgemeinern. Ich habe jetzt das Glück, weil ich einen Namen habe und aufgrund meines Namens Menschen einfach Karten kaufen. Ich gehöre zu ganz wenig Prozent in meinem Beruf, die dieses Glück haben, ja, oder die sich das erarbeitet haben. Das ist nicht zu verallgemeinern. Und grundsätzlich ist es im Theater so, dass die Ensembles, auch die älteren Frauen, da die Verträge nicht verlängern. Wir haben ja alle keine Verträge bis zur Rente, sondern das sind immer so, was weiß ich, 2 bis 5 Jahresverträge. Und sobald eine Frau 40 wird, in der Regel am Theater, vor allem in kleineren Städten, werden die Verträge dann nicht verlängert. Das heißt, dann sind die 40 und stehen auf der Straße. Und dann kriegen sie natürlich nirgendwo anders mehr einen Job. Also das ist schon eine harte Ausgangssituation. Also wenn man das Glück hat und man ist zum Beispiel fernsehbekannt oder sowas, hat man andere Möglichkeiten, als wenn man dieses Glück nicht hat.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Wenn Sie jetzt für eine Fernsehrolle gecastet werden, haben Sie denn dann die Möglichkeit, diese Rolle auch ein bisschen anders zu spielen, als sie im Drehbuch angelegt ist? Also inwiefern können Sie so eine Frauenfigur auch einfach selbst gestalten, selbst prägen?
Ja, also das muss man auch wieder differenziert betrachten. Also wenn die grundsätzliche Geschichte dieser Figur nicht mit dem übereinstimmt, wie ich jetzt denke, dass eine Frau erzählt werden sollte, dann sollte ich ein Drehbuch gar nicht zusagen. Aber wenn es so ist, dass man da nur so ein paar Schrauben drehen muss, dann sind eigentlich alle immer offen und bereit zu sagen, ja, wie können wir die Geschichte noch verbessern? Im besten Fall hat man ein Drehbuch, das gibt es ja manchmal auch, wo das alles schon berücksichtigt ist und man sich freut und einfach gar nichts weiter zu tun ist, als dass man Text lernt und spielt.
Und trotz allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, was ja wahrscheinlich schon auch frustrierend sein kann, nehme ich an, haben Sie trotz allem sich über all die Jahre die Freude an der Schauspielerei noch bewahren können?
Also die Schauspielerei ist, würde ich mal sagen, der schönste Beruf der Welt. Und dieser Prozess mit allen Beteiligten, zu gucken, dass am Ende was rauskommt, was Menschen berührt, was sie zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, zum Nachdenken bringt, das macht irren Spaß. Und gerade jetzt, wo Leute anders sensibilisiert sind und diese alten Muster, in denen wir ja so funktioniert haben, aufbrechen, macht es natürlich noch mehr Spaß denn je.
Die Schauspielerin Gesine Zukowski in unserer Reihe übers Schaffen und Ruhen. Übermorgen am Freitag hören Sie an dieser Stelle ein Gespräch über die Muße und das Nichtstun mit dem Journalisten Ulrich Schnabel. Die Städte Speyer, Worms und Mainz gelten als Wiege des aschkenasischen Judentums in Europa. Im Mittelalter lebten hier viele wichtige Gelehrte und auch heute noch zeugen jahrhundertealte Synagogen und Friedhöfe von diesem reichen kulturellen Erbe. Seit ein paar Jahren sind die sogenannten Schumstädte Speyer, Worms und Mainz Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und als solches mittlerweile relativ bekannt. Viel weniger bekannt ist allerdings, dass es in der Region am Rhein auch auf dem Land eine reiche jüdische Kultur gab. Wie Jüdinnen und Juden damals in den Dorfgemeinschaften gelebt haben, das zeigt jetzt eine große Ausstellung im Landesmuseum in Mainz. Shalom am Rhein, 1000 Jahre Judentum in Rheinland-Pfalz, so heißt sie. Mitkuratiert hat sie die Direktorin des Museums, Birgit Heide. Und sie hat mir vorhin erzählt, wie Jüdinnen und Juden in den ländlichen Gemeinden früher gelebt haben und auch, wie integriert sie dort waren.
Also die Mitbürger waren teilweise ganz voll integriert in die dörfliche Gemeinschaft. Das können wir an vielen Hinweisen feststellen. Sie waren in normalen Berufen tätig, im Viehhandel, aber auch im Weinhandel. Es waren Juristen, Ärzte und Händler. Und wir sehen auch gerade im Vereinsleben, insbesondere im 19. Jahrhundert, dass sie zum Beispiel im Gesangverein, im Sportverein oder auch im Karnevalsverein fest integrierte Mitglieder gewesen sind.
Und wie illustrieren Sie das in der Ausstellung? Also was für Ausstellungsstücke sind zu sehen?
Wir haben einen Mix zwischen Originalexponaten, aber auch vielen historischen Fotos, Zeitdokumenten, Zitaten und natürlich dann auch Schriftquellen, die darauf hinweisen, dass sie eben ganz normal im Land Rheinland-Pfalz tätig gewesen sind und gelebt haben.
Die Städte Speyer, Worms und Mainz waren ab dem Mittelalter wichtige spirituelle Zentren. Da sind zum Beispiel bedeutende Schriften des aschkenasischen Judentums entstanden. Hat man davon, also von dieser spirituellen Strahlkraft, auch auf dem Land was gespürt?
Mit Sicherheit, weil es gab immer die engen Verbindungen. Teilweise wurden auch die Friedhöfe in den Städten mitgenutzt. Das können wir an vielen Stellen feststellen, dass man also schon immer die enge Verbindung hatte zwischen Land und den drei Städten. Und deswegen war das immer alles bekannt gewesen.
Die Schumstädte haben mittlerweile das UNESCO-Welterbe-Siegel, was den Erhalt der Städten vermute ich mal leichter macht. Es kommen mehr Touristen, es gibt mehr Aufmerksamkeit, wahrscheinlich auch mehr Geld. Wie ist das in den ländlichen Regionen? Können die jüdischen Städten auch dort geschützt und erhalten werden?
Also in Teilen sind ja noch Synagogen erhalten. Wir sehen es in Meisenheim, in Niederzissen oder auch an anderen Orten, wo heute noch die Synagogen da sind und oftmals als Kulturzentren und Begegnungszentren heute genutzt werden. Viele werden auch von Vereinen geführt, die sehr engagiert im Ehrenamt dafür tätig sind und mit Sicherheit auch Fördergelder einwerben, um diese Erhaltung, aber auch um das Gedenken und um die Kulturarbeit in diesem Sinne auch weiter zu fördern.
Auch die dunklen Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte kommen zur Sprache in Ihrer Ausstellung. Wenn man so weit zurückgeht wie Sie, also 1000 Jahre, dann muss man da nicht nur den Holocaust nennen, sondern auch die verschiedenen Pogrome in früheren Jahrhunderten. Welche Schwerpunkte haben Sie da gesetzt in Ihrer Ausstellung?
Also wir nennen natürlich gewisse Pogrome, die Verfolgungen werden genannt. Sie gehören leider Gottes eben mit zur Geschichte jüdischen Lebens in ganz Deutschland und in Rheinland-Pfalz auch. Wir werden Zitate nennen von den Pogromen von 1096 im Zuge des ersten Kreuzzuges, wo wir versuchen, mit Originalzitaten darzustellen, wie schlimm diese Zeiten damals gewesen ist. Und genau wie zum Beispiel aber auch die Zerstörung und die Wiederaufbauten dargestellt werden.
Von wem gingen diese früheren Pogrome aus? Wer waren die Täter? Also waren das Dorfbewohner, die dann Jagd gemacht haben auf ihre jüdischen Nachbarn, oder kamen die Täter eher von außerhalb? Weil es klang bei Ihnen vorhin so, als wären Jüdinnen und Juden damals in den Dorfgemeinschaften ja eigentlich gut integriert und auch angesehen gewesen.
Ja, also wir wissen, 1096 waren die Pogrome natürlich in den Städten gewesen. Es kam, wie gesagt, im Zuge der Kreuzfahrer. Aber natürlich hat auch die Bürgerschaft ihren Teil dazu beigetragen. Auf dem Land war es dann so, gerade in den 30er Jahren können wir das feststellen, dass es tatsächlich leider auch die Nachbarn gewesen sind. Also wirklich mit die übrigen Dorfbewohner, die mitgemacht haben bei Gewalt und bei Hetze.
Die Ausstellung will auch auf die Gegenwart schauen, also auf jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz heute. Aktuell nehmen Antisemitismus und antisemitische Straftaten wieder zu, auch in Rheinland-Pfalz. Ist auch das Thema?
Nein, das nicht. Aber wir wollen versuchen, von damals den Bogen zum Hier und Jetzt zu schlagen, um zu zeigen, wie relevant jüdische Geschichte ist und was es uns heute noch sagen und ergeben kann und wie wichtig es ist, im Grunde genommen gegen Antisemitismus, gegen Gewalt und Hetze zu arbeiten, im Sinne der Demokratie, hier gemeinsam den Dialog auch mit dieser Ausstellung zu öffnen und zu fördern.
Birgit Heide vom Landesmuseum in Mainz zur neuen Ausstellung dort über 1000 Jahre Judentum in Rheinland-Pfalz. Der Germanist, Schriftsteller und Journalist Ulrich Enzensberger ist tot. Karin Fischer mit den Kulturmeldungen.
Er ist der jüngste von 4 Enzensberger Brüdern, von denen Hans Magnus der berühmteste war. Ulrich war in seinen 20ern ein frühes Mitglied der aus anderen Gründen berühmten linksalternativen Kommune 1 in Berlin, über die er später auch ein Buch geschrieben hat. Im Deutschlandradio Kultur hat er sie damals knapp 60 Jahre alt so erklärt.
Es war der sonderbare und eigentlich heroische und auch groteske Versuch, in einer ganz normalen Westberliner Wohnung den Kommunismus zu leben. Also von heute auf morgen zu sagen, wir leben jetzt, als wäre der Kommunismus ausgebrochen. Wobei wir schon einen ganz besonderen Kommunismus im Auge hatten, weil den existierenden, da hätten wir uns ja nur in die S-Bahn setzen und in die Friedrichstraße fahren müssen. Ja? Also den hatten wir dabei nicht im Auge.
Die wilde Zeit, in der Enzensberger für die Planung des sogenannten Pudding-Attentats auf den US-Vizepräsidenten Humphrey auch mal im Gefängnis saß, war kurz, aber prägend.
Ich war ja ganz kleiner Student da und so und wurde ja aus der Universität geschmissen wegen dieser Aktion in der Kommune 1. Bin deswegen auch nie Professor geworden. Nicht, dass ich das jetzt bedauern würde, ja. Andere saßen länger im Gefängnis, andere sind völlig aus der Bahn geworfen worden, ja. Es ist ja nicht so, dass die 68er jetzt alle in ihren dicken Stühlen sitzen und Minister geworden sind. Das ist ja keineswegs der Fall. Im Gegenteil.
Zur ganzen Geschichte der 68er gehört natürlich auch der Mief der restriktiven, verknöcherten westdeutschen Bundesrepublik.
Es ist doch auch diese historische Situation gewesen. Wenn tatsächlich insgesamt in der Gesellschaft dieses Gefühl plötzlich entsteht, so kann es nicht mehr weitergehen. Es ist unmöglich, ja. Was die herrschende Klasse oder wie man das auch immer nennt, was sie auch immer machen, man nimmt ihnen nichts mehr ab. Sie sind unglaubwürdig geworden.
Ulrich Enzensberger hat unter anderem Bücher über den Abenteurer Georg Forster und den Vormärzdichter und Revolutionär Georg Herweg geschrieben. Am Sonntag ist er im Alter von 81 Jahren in Berlin gestorben. Der 31. Kleist-Förderpreis für neue Dramatik geht an den Schriftsteller Kaleb Erdmann für sein satirisches Sozialdrama Debritz. Das ist ein fiktiver Ort in Ostdeutschland und literarisch eine Mischung aus Farce, Märchen und Satire. Mit dem Kleist-Förderpreis sind 10.000 Euro und eine Uraufführungsgarantie verbunden. Der Pariser Louvre hat die Eintrittspreise kräftig angehoben, und zwar nur für nicht-europäische Ausländer. Sie zahlen ab heute 32 statt 22 Euro. Das ist eine Erhöhung um 45%. Die französische Regierung braucht das Geld für die überfällige Renovierung des Louvre. Das Publikum hat wenig Verständnis für dieses Zweiklassensystem, das sowohl in Europa als auch in den USA unüblich ist.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht's gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Proteste im Iran. Ich bin Enne Seidel. Schönen Abend.